Und hat es angefangen mit den Ukrainern, die die Busse und die Züge gefüllt haben mit Flüchtlingen und geschaut haben, dass die Frauen, Kinder und ältere Personen das Land verlassen können und flüchten aus den Kriegsgebieten. Dabei waren aber auch viele Roma, die mit Familien, mit Kindern und auch ältere Menschen, die auch in der Flucht waren, die wurden aber die wurden sogar aus den Bussen oder aus den Zügen rausgeholt und Ukrainer und Ukrainer sozusagen Platz machen mussten. Und sie waren die Letzten, die das Land verlassen haben. Und da hat man gemerkt, dass in der Ukraine in den letzten 7, 8 Jahren in einigen Regionen von Ukraine ein unglaublicher Rassismus und auch es gab vor dem Krieg noch einige Pogrome für Roma-Siedlungen. Und in diesem Moment hat sich gezeigt, wie eigentlich, was für ein Rassismus zum Tage ausbricht, oder? Aber das hat auch in den anderen Ländern hat sich weiter diese Erscheinung ist nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Polen haben sie immer wieder Schwierigkeiten gehabt mit Unterbringung und mit Solidarität. Solidarität für Roma? Nicht, oder? Und sie wurden ausgesondert und unter sich, nicht mit anderen. Und einen sehr unglaublichen Akt, diese Ausgrenzung hat auch in Deutschland passiert, als zwei, drei Roma-Familien ankamen am Bahnhof. Jetzt erinnere ich mich, in welcher Stadt war das, eine größere Stadt in Deutschland. Kurz vor Mitternacht sind angekommen mit dem Zug und sie hatten keine Möglichkeit, irgendwo im Winter zu übernachten, kalt. Und die Angestellten von der Deutschen Bahn, für den Bahnhof zuständig waren, haben sie diese Familien aus dem Bahnhof gejagt und haben sie gesagt, ihr könnt hier nicht übernachten. Haben sie einfach herausgestellt. Dann gab es eine scharfe Kritik von der Organisationen in Deutschland, von den Roma-Organisationen. Und dann musste die Deutsche Bahn auch Stellung nehmen. Aber das zeigt sich, wie sehr stark verbreitet ist überall die Ausgrenzung, die Diskriminierung, aber auch die Diskriminierung durch die Behörde, durch die Stadt, nicht nur die persönliche Diskriminierung im Alltag mit den Mitmenschen. Ja. In der Schweiz gibt es auch einige Flüchtlinge, sind nicht so viele, aus Roma-Flüchtlinge aus der Ukraine. Und je nachdem, aus welchem Gebiet sie kommen, gibt es Schwierigkeiten auch da, wie sie zurechtkommen. Aber es ist auch ein Versagen der Gemeinden, die eigentlich nicht wollen, dass sie die Menschen die richtigen Informationen bekommen, wie ist das Leben organisiert hier, was sind die Erwartungen, was geht, was nicht geht. Und für die Roma ist das auch einen neuen Wechsel wie Tag und Nacht von einem Gebiet, der vom Land in den letzten 30 Jahren eigentlich von der Stadt verlassen wurde. Die Stadt hat sich doch total zurückgezogen und jetzt kommen in einem Land, wo alles wunderbar funktioniert und verlangt wird alles, dass das richtig gemacht wird und niemand kann denen aber erklären auf ihre Sprache, die man versteht, was die Erwartungen sind und so. Und das gibt es natürlich auch falsche Informationen oder Missverständnisse. Das ist schade, weil das kann man lesen, wenn man wenn man die Arbeit macht und auch Roma beizieht, die, die als Vermittler eingesetzt werden. Ich habe mich da zum Beispiel in einer Gemeinde angeboten, die ein Problem quasi in genau diese Richtung eskaliert, am Eskalieren war. Als ich gesagt habe, ich will aber zuerst mit den Roma reden und ich will aber auch entschädigt werden für meine Reisekosten und so weiter und so fort. Da gab es nachher Funkstille. Es war fertig.
Es gibt immer noch viel strukturellen Rassismus.
Leider, leider, ja. Sehr stark.
Du hast vorhin gesagt, du willst noch eine Veranstaltung ankündigen.
Ja, ich will sehr gerne aufmerksam machen auf ein Konzert. Das sind eigentlich mehrere Konzerte hier in der Schweiz von dem Roma Chor. Das ist ein Projekt, der hier in Zürich Winterthur entstanden ist. Und es geht um die Kinder der Landstraße vor allem und die Geschichte der Roma in der Schweiz, aber auch in Deutschland, Österreich, auch um den Holocaust wird thematisiert. Dieses Projekt hat auch einen Auftrag an den bekannten Musiker, hier aus der Schweiz, Roger Moreno Radgeb, ist ein Komponist und er hat den Auftrag bekommen, eine Kantate zu komponieren zum Wir Kinder der Landstraße. Und dieser Werk wird dann uraufgeführt, und zwar am 28. Oktober dieses Jahr in Winterthur, in der Reformierten Kirche in Wilflingen, am 29. Oktober in St. Gallen in Laurenzenkirche und in Zürich am Samstag, 9. Dezember in der Citykirche St. Jakob und am Sonntag, den 10. Dezember in Bern in der Aula von Progr. Das kenne ich nicht.
Danke, dass du hier warst. Hört alle am Mittwochabend um 9 Lora Romanes.
Am Abend, genau, um 9 am Abend. Ja, das gibt viel Musik, ein wenig Nachrichten. Romanes und Deutsch wird die Sendung gemacht, zweisprachig. Viele sind sich gar nicht bewusst, dass die Roma auch sehr stark die europäische Kultur prägen, vor allem wenn es um Musik geht, oder? Das ist ein unglaublicher Einfluss, der in vielen Ländern nicht so wahrgenommen wird. Und eine der größten europäischen Jazzmusiker, der Django Reinhardt, der auch einen eigenen Musikstil, eine Musikrichtung entwickelt hat, der Jazz, der Sinti oder Manouche Jazz, die Franzosen sagen Jazz Manouche, der eigentlich in den 20er, 30er Jahren mit der Granden, der amerikanischen Jazz in Paris gespielt hat und gejamed hat, hören wir eine eigene Komposition, The Minor Swing.
Ihr hört das internationalistische Info auf Radio Lora 97,5 MHz. Das Lied hieß Minor Swing von Django Reinhardt, ein Liedwunsch von Kemal. Und nun geht's weiter mit den News.
Kommen wir zu Niger. Vor dem Militärstützpunkt in Niamey, Niger, brachen erneut massive antifranzösische Proteste aus. Die Protestierenden drohten den Stützpunkt zu stürmen, wenn die rund 1500 Soldaten Frankreichs das Land nicht innerhalb einer Woche verlassen. Die ehemalige Kolonialmacht ignorierte eine Frist für den Abzug ihres Botschafters mit der Begründung, Putschisten haben keine Autorität. Am selben Tag versammelten sich Zehntausende im Niamey-Stadion zu einer vom Militär einberufenen Kundgebung. Als Machtdemonstration einen Monat nach dem Putsch, der die prowestliche Regierung von Präsident Mohamed Bazoum stürzte. Nigers Putschisten warnten, dass die Truppen des regionalen ECOWAS-Bündnisses, das mit einer militärischen Invasion drohte, in höchster Alarmbereitschaft versetzt worden seien. In der vergangenen Woche unterzeichnete Niger offiziell ein Militärabkommen mit Burkina Faso und Mali, das es den beiden Nachbarländern erlaubt, in Niger militärisch gegen ECOWAS-Truppen zu intervenieren. Die ECOWAS, unterstützt von der EU und den USA, lehnte ein Angebot der nigrischen Putschisten ab, nach einer dreijährigen Übergangszeit demokratische Wahlen abzuhalten.
Info Lora. Willkommen zu Italien. Seit 2 Monaten findet in Florenz, in Prato, ein Arbeitskampf der revolutionären Basisgewerkschaft Sicobas gegen den italienischen Möbel- und Einrichtungskonzern Mondo Convenzia statt. Trotz heftiger Angriffe durch die Polizei und durch die Bosse hat sich der Streik auf mehrere Städte ausgeweitet. Dieser Kampf ist von entscheidender Bedeutung für die ArbeiterInnenbewegung in Italien, so schreibt es barricade.info, wo wir diesen Artikel gefunden haben. Weiter schreiben sie: Die streikenden ArbeiterInnen blockieren seit Beginn des Kampfes die Zufahrt zum Abholllager. Diese Blockaden sind das Markenzeichen von Sicobas und haben schon viele Konzerne in die Knie gezwungen. Der Betrieb griff zusammen mit den Bullen den Streik brutal an und versucht, die Blockade zu lösen. Die GenossInnen von Sicobas ließen sich davon nicht einschüchtern und hielten dem Druck stand. Nach 20 Tagen Belagerung mussten die Bullen schließlich die Räumungsaktion beenden. Die Bedingungen, unter denen die ArbeiterInnen bei Mondo Convenienza arbeiten müssen, sind unmenschlich. Es wird oftmals mehr als 12 Stunden pro Tag, 6 Tage die Woche gearbeitet. Die Sicherheitsvorkehrungen sind miserabel und die ArbeiterInnen müssen schwerst Arbeit verrichten, weil auch bei den Maschinen gespart wird. Sicobas fordert einen 8-Stunden-Tag und eine 5-Tage-Woche bei gleichem Lohn und die genaue Erfassung und Bezahlung von Überstunden. Weitere Forderungen betreffen die Gesundheit und Sicherheit der ArbeiterInnen sowie die Bezahlung einer Fahrkostenpauschale. Grundsätzlich wird also nicht mehr gefordert als die Einhaltung grundlegender Rechte. Dennoch hat der Kampf in Florenz eine große Sprengkraft. Denn Mondo Convenzia ist der umsatzstärkste Möbel- und Einrichtungskonzern in Italien. Der Konzern hat landesweit ein System der Überausbeutung aufgebaut, das sich die rassistischen Spaltungslinien gezielt zunutze macht. Das bedeutet, in den Lagern von Mondo Convenziena arbeiten ausschließlich migrantische ArbeiterInnen, oft mit prekärem Aufenthaltsstatus. Die Bosse bauten darauf, dass aus dieser Position heraus niemand die Stimme erheben würde. Doch die ArbeiterInnen haben die Angst überwunden, sich kollektiv organisiert und halten den Druck stand. Wenn sie einen Erfolg erzielen, wird das direkte Auswirkungen auf das ganze Ausbeutungssystem von Mondo Convenienza haben. Und weil damit die Profite der BesitzerInnen direkt angegriffen werden, schlagen diese auch entsprechend zurück. Sie versuchen den Streik einerseits lokal zu isolieren und auszusitzen, andererseits mit Einschüchterungen zu zerschlagen. Am 13. Juli verkündete der Konzern über die Presse, dass 25 Streikende entlassen werden. Doch gleichzeitig hat sich der Streik auch ausgebreitet. In Rom, Bologna und Turin haben ArbeiterInnen von Mondo Convenienza auch begonnen zu streiken. Sicobas führt dabei keine Hinterzimmerverhandlungen mit den Bossen, sondern setzt auf die kollektive Aktion. Alle Forderungen wurden mit den ArbeiterInnen entwickelt und werden mit ihnen durchgesetzt. Dieser Kampf braucht dringend finanzielle Unterstützung, denn seit dem ersten Streiktag gibt es Lohnausfälle und aus diesem Grund wird Geld gesammelt für ihre Streikkassen, für die Streikkassen von Sicobas. Falls ihr mehr darüber wissen wollt oder Geld spenden wollt in diese Streikkosten, dann könnt ihr diesen Artikel suchen. Er ist auf barrikade.info zu finden.
Kommen wir zu Mexiko. Erklärung der Comunidad Nahua von Santa Maria Ostulia, Michoacán. 10. August 2023. An die Pueblos Mexikos und der Welt. An die mexikoweiten und internationalen Informationsmedien. An die Menschenrechtsorganisationen. Mit tiefer Trauer und Wut teilen wir mit, dass heute gegen 0.20 Uhr auf der Höhe des Kilometersteins 129 der Straße zwischen Kuala Koman und Aquilia der leblose Körper unseres Bruders und Compañeros Lorenzo Froilán de la Cruz Ríos gefunden wurde. Dieser wurde am 1. August 2023 von einem Kommando des Kartells Jalisco Nueva Generación im Landkreis Kuala Koman verschleppt und schließlich von ihnen auf eine extrem brutale Weise außergerichtlich hingerichtet. Diese brutale Exekution durch das verbrecherische Kartell fand statt angesichts der völligen Gleichgültigkeit aller Regierungsebenen sowie des Regierungssekretärs von Michoacán, Carlos Torres Piña, der derzeit nichts anderes zu tun hat, als seine politische Karriere durch Werberundreisen, die als Arbeitsreisen getarnt sind, voranzutreiben. Wir machen öffentlich und verurteilen die geheime Absprache zwischen der in Chinicual und Kuala Koman stationierten Guardia Nacional, der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Michoacán in Kuala Koman und die Guardia Civil sowie verschiedener Beamter des Bundesstaates mit dem Kartell. Mittels der Quemia Verdia Schutz gewährt wird und alle Arten illegaler Geschäfte gestärkt werden, die das Leben in unserer Comunidad, in der Region und im ganzen Land schädigen. Wir fordern die Regierung des Bundesstaates und die Generalstaatsanwaltschaft von Michoacán auf, ihre Arbeit zu machen und die Ermittlungen über die von der Familie des Ermordeten angezeigten Geschehnisse konsequent bis zum Ende zu führen, indem sie die Schuldigen dieses schrecklichen Verbrechens bestraft und das Kartell zerschlägt. Außerdem fordern wir von allen Regierungsebenen, erstens die Bestrafung der Verantwortlichen für die Folterung und außergerichtliche Hinrichtung von Lorenzo Froilán de la Cruz Ríos und der Ermordung von Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano, Estaquio Alcalá Díaz und Juan Medina, sowie das lebend wieder Auftauchen von Antonio Diaz und Ricardo Lagunes. Zweitens die Zerschlagung des Kartells und die Beendigung des von ihm gewährten Schutzes durch korrupte Beamte und militärische Führungskräfte. Drittens die Respektierung und Gewährung von Garantien für die Aufrechterhaltung unserer Guardia Comunal und für die Ausübung unserer freien Selbstbestimmung und Autonomie. Die Bestrafung der intellektuellen und materiellen Täter der Folterung und Hinrichtung unseres Mitglieds der kommunalen Garde, Lorenzo Fräulein de la Cruz Rios. Die Bestrafung der Schuldigen an der Ermordung unserer Gemeindemitglieder im Kampf für Land und für die Freiheit der Comunidad. Respektierung unserer Guardia Comunal. Santa Maria Ostolia, 10. August 2023.
Info Lora. Dann kommen wir weiter nach Rojava. Und zwar soll es in Nord- und Ostsyrien einen neuen Gesellschaftsvertrag und Wahlen geben. So schreibt das ONF News. Und zwar hat das der Generalrat der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien angekündigt. Bis Ende des Jahres soll es ein neuer Gesellschaftsvertrag geben und anschließend sollen Wahlen stattfinden. Seit 2021 arbeitet ein Komitee aus VertreterInnen der Selbstverwaltung, politischer Parteien, Frauen- und Jugendorganisationen und zivilgesellschaftlicher NGOs an der Erneuerung des aktuellen Gesellschaftsvertrages. Die schwierige Lage in der Region, bedingt durch die Angriffe der Türkei und die ökonomische Krise, führte zu einer Verlängerung der Beratungen des Komitees mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Nord- und Ostsyrien. Nun, worum geht es denn bei diesem Gesellschaftsvertrag? Ziel des Gesellschaftsvertrages ist es, den Rahmen für ein dezentrales Verwaltungssystem im Norden und Osten Syriens zu schaffen. Dies betrifft insbesondere die Gewaltenteilung und den Schutz der Menschenrechte. Der Vertrag ist keine Verfassung, sondern eher ein Gemeinschaftsvertrag. So sagt es Farid Atti, Co-Vorsitzender des Generalrats der Selbstverwaltung. Weiter sagt er, es gibt einen Artikel, der die Möglichkeit voraussieht, den Gesellschaftsvertrag zu ändern, falls es zu einer Annäherung an Damaskus oder zu einer Einigung mit der Zentralregierung über eine neue Verfassung in Syrien kommt. In Nord- und Ostsyrien leben ca. 4 Millionen Menschen, darunter viele Binnengeflüchtete. Also Binnengeflüchtete sind Menschen, die so innerhalb des Landes geflüchtet sind. Nach dem Zurückdrängen des IS wurde im September 2018 die Selbstverwaltung gegründet, die 7 Regionen umfasst, die über das kurdische Siedlungsgebiet Rojava hinausgehen.
Kommen wir zu Deutschland. Seit Monaten streiken Lkw-FahrerInnen an der Raststätte Grevenhausen, weil sie keinen Lohn erhalten. Bei einem Besuch drückten Politiker und Gewerkschafter ihre Solidarität aus. Eine Lösung des Konflikts ist aber weiter nicht in Sicht. In großen weißen Lettern haben die FahrerInnen den Namen ihres Arbeitgebers auf die blaue Plane des Lastwagens geklebt und darunter No Money, kein Geld, geschrieben. Wieder streiken auf der Raststätte Grevenhausen an der A5 Lkw-FahrerInnen. Die FahrerInnen warten auf ausstehende Löhne von der polnischen Spedition, für die sie auf deutschen Autobahnen unterwegs sind. Geld haben sie ihren Angaben nach seit Monaten nicht gesehen, ihre Familien ebenso wenig. Wir sind hier Georgierinnen, KasachInnen, Usbekinnen, TadschikInnen, sagt Shukrat Karimov, der selbst aus dem zentralasiatischen Usbekistan stammt. Aber wir sind hier so eng, so einig. Wir lassen nicht zu, dass jemand uns zu teilen versucht. Wladimir Pilauris, ein Georgier, nickt zustimmend. Selbst wenn sie mich bezahlen, bleibe ich hier bis zum Ende. Ramirov legt einen Arm um die Schulter des Kollegen. Einer für alle, alle für einen. Am Sonntag erhielten die FahrerInnen Besuch von GewerkschafterInnen und PolitikerInnen. Wenn Menschen um ihre Arbeitsbedingungen kämpfen, dann ist das ein Moment, der uns nicht kalt lässt, erklärte Matthias Körner vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Wir können nicht die Augen verschließen vor dem Schicksal der Menschen, die unsere Waren und Güter transportieren. Übereinstimmend berichten die FahrerInnen, Es sind etwa 130, die sich momentan im Streik befinden, dass es derzeit keine Verhandlungen gäbe. Seit Montag gab es keine Geldüberweisungen mehr, bestätigt Anna Meirich vom Beratungsnetzwerk Fairmobil. Auch Gespräche stagnieren. Auf eine schnelle Lösung wagt kaum einer zu hoffen. Georgio, ein schmaler, grauhaariger Georgier mit Vollbart und nachdenklichem Blick, ist schon seit mehr als einer Woche dabei. Wir bleiben, der Streik dauert an.
Die Agenda von Infolora.
Veranstaltungen.
Aktivitäten.
Demos.
Eine Agenda haben wir heute nicht, denn die News sind viel zu voll. Wir haben so viele Nachrichten für euch und die allerletzte Nachricht werde ich ganz kurz zusammenfassen, bevor diese Sendung zu Ende ist, diese Infosendung. Und zwar schauen wir noch kurz nach Chile. Es gab ein Gerichtsurteil im Mordfall von Victor Jara. Und zwar gab es Gerechtigkeit nach 50 Jahren, denn mit dem Beginn der Militärdiktatur in Chile 1973, damals gab es so einen Militärputsch gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Genau, das Militär übernahm die Macht und sie setzen dann Pinochet ein und somit die Pinochet-Diktatur. Genau, und in diesem Moment gab es so diesen Moment, wo viele Leute in ein Sportstadion gezwungen wurden und es gab viele Ermordungen gegen Linke. Unter anderem zum Beispiel wurde der kommunistische Sänger Victor Jara dort ermordet und erst jetzt, 50 Jahre später, gibt es Urteile gegen diese Mörder, die nun rechtskräftig sind, und es wird Urteile geben gegen diese Ex-Militärangehörige, was sehr viel bedeutet, auch wenn die Gerechtigkeit oder diese Urteile erst 50 Jahre später kommen. Es ist auch ein wichtiger Moment, denn der Putsch war am 11. September 1973, also vor wirklich genau fast 50 Jahren. Und ja, somit sind wir am Ende von dieser Infosendung mit ganz, ganz, ganz vielen Nachrichten. Sarah, was meinst du, wollen wir zum Abschluss noch so ein Lied hören, um unsere Köpfe ein bisschen zu lüften?
Gute Idee. Dann hören wir zum Schluss Escape Plane von Mubina Galore.